Nach einer ja ungeplanten und ungewollten Zwangspause im März habe ich vor, die Betrachtung über das Mahamangala Sutta heute fortzusetzen. Mangala, das Glück, der Segen, das Heil. Und diese Lehrrede sagt etwas darüber, welche Formen von Mangala, von Segen in unserem Leben zu finden ist. Und wir haben das letzte Mal eine ganze Bandbreite davon schon gehört. Das fing an, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man mit Weisen zu tun hat und nicht immer nur mit Toren und Dummköpfen, ist vermutlich was dran. Und endete damit, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man in seinem Leben auch eine vernünftige, angemessene Beschäftigung hat. Und was noch fehlt, sind 6 Verse, die heute Abend folgen sollen, die das Ganze noch ein bisschen erweitern und abrunden. Und danach werde ich noch eine kurze Schlussbetrachtung machen, um das Ganze noch ein bisschen zu sortieren. Also, der nächste Vers lautet wie folgt. Von Schlechtem abzustehen, sich enthalten, berauschendes Getränk vermeiden, in allem Guten unermüdlich sein. Das wahrlich ist das höchste Heil. Dhamma ist ja manchmal sehr kompliziert oder macht den Eindruck, dass es sehr kompliziert ist. Aber immer wieder gibt es auch mal kurze Zusammenfassungen, wo der Buddha selbst seine Botschaft ganz verdichtet und zusammenpackt. Und mir ist gerade bei diesem Vers ein Dhammapada-Vers eingefallen, der in meinen Worten so lautet: Lasst das Schlechte sein, tut das Gute, reinigt euer Herz. Das ist die Lehre aller Buddhas. Also selbst wenn man kein gutes Gedächtnis hat, das sollte man sich merken können. Und das ist eigentlich das, was hier in diesem Vers auch ausgesprochen ist. Ja. Vom Schlechten sich enthalten. Ja, Schlechtes sich abzugewöhnen, ist hier sozusagen der Hinweis, dass man sein eigenes Verhalten mal einer besseren Kontrolle unterzieht und dass man sich, was die eigenen Aktivitäten angeht, besser ausrichtet. Man sollte gucken, welche Eigenschaften wirklich nicht taugen, die soll man lassen. Und sollte insbesondere gucken, dass alles, was man tut, seine Folgen hat für einen selbst, für andere. Und dass man die jeweils mitbedenkt, dass man einfach, wenn man etwas tut, etwas redet und auch etwas denkt, quasi die Folgen mit im Auge hat und danach entscheidet, bin ich auf der rechten Spur oder nicht. Und das ist eine sehr grundsätzliche Sache, weil wir am Tag die allermeiste Zeit mit Denken, Reden und Handeln beschäftigt sind. Das Zweite, was hier uns angeboten wird, Jnana Punika übersetzt das ein bisschen anders. Er sagt, in allem Guten unermüdlich. Da steht im Pali das schöne Wort Appamada. Und das ist Lässigkeit. Das ist Leichtsinn. Das ist Unüberlegtsein. Und das ist eine geistige Haltung, zu der der eine oder andere mehr neigt. Und hier wird gesagt, eine der Ausrichtungen deines Lebens sollte darin bestehen, dass du eben nicht aus dem Bauch heraus sozusagen ständig agierst und machst, was dir irgendwelche Wünsche und Sehnsüchte eingeben, sondern dass du das berücksichtigst, was der Buddha auch Ernsthaftigkeit nennt. Wenn Leute Ernsthaftigkeit hören, dann schrecken sie immer zurück, weil sie denken, das hat was mit Bitamine zu tun und man muss die Mundwinkel nach unten senken und das Leben wird trübe und eng. Aber das ist mit Ernsthaftigkeit gar nicht gemeint. Sondern Ernsthaftigkeit ist eigentlich eine Haltung der Besonnenheit, die genau das vermeidet, was ich vorhin genannt habe, dass man aus Dummheit heraus, aus Unüberlegtheit heraus etwas tut, was man nachher vermeidet. Oder bereut vor allen Dingen. Ja. Erstmal bereut und dann vielleicht vermeidet. Und da gibt es auch einen schönen Dhammapada-Vers, den will ich mal vorlesen. Ernst, heißt es da, leitet zur Todlosigkeit. Also die Perspektiven sind schon weit. Leichtsinn zum Reich des Sterbens hin. Die Ernsten sterben nimmermehr, die Leichten sind den Leichen gleich. Ist ein deutliches Wort. Ja? Berauschendes Getränk vermeiden. Ja, auch ein Knackpunkt für den einen oder anderen. Hier wird von dem Punkt des üble Vermeiden ein Schwerpunkt sozusagen herausgegriffen. Etwas Ungutes wird ja, uns präsentiert und deutlich benannt. Und warum ist das ungut? Weil berauschende Krankheiten, nee, das ist Quatsch, weil berauschende Mittel, ja, sei es Alkohol, sei es Drogen oder was auch immer, einen negativen Einfluss auf unseren Geist haben. Und das ist insofern von Belang, weil unser Geist das wichtigste Instrument ist, das wir überhaupt in unserem Leben haben. Und wenn wir dieses Instrument nicht pflegen oder es kaputt machen, willentlich oder aus Unachtsamkeit, dann geben wir quasi das Steuerrad unseres Lebens aus der Hand. Dann passiert das, was in solchen Situationen passiert. Das, was in uns an unguten Anlagen, Trieben und so weiter vorhanden ist, das kommt auf und tut, was es will, weil die Kontrollinstanz fehlt. Und die beiden Verse, die ich genannt bzw. zitiert habe, die richten sich genau darauf, dass man das Instrument des Geistes wirklich pflegt und in einer optimalen Art und Weise auch einsetzt. Und optimal heißt, um das technisch auszudrücken, dass wir auch vermeiden die 5 Hemmungen, die unser Leben ja weitgehend bestimmen, dass wir die A erkennen und B auch in den Griff kriegen. Denn wenn wir unser Leben angucken, das Leben eines normalen Menschen angucken, dann ist es ein Pendeln zwischen diesen 5 Denkgewohnheiten, zwischen diesen allgemeinen Denkkomplexen, einmal des Habenwollens, des Nichthabenwollens, der Aversion, der Lethargie, der Aufregung oder des Zweifels und der Unsicherheit. Das sind die 5 Dominanten in unserem Leben. Und die sind, wenn man so will, auch Ausdruck von Unbesonnenheit, weil das triebhafte Kräfte sind, die uns in diese Richtung steuern. So, was ist der Segen von dem, was ich eben gesagt habe? Der Buddha spricht ja im Mahamangala Sutta jeweils von den Ereignissen, von den Eigenschaften, die segensreich sind. Was ist der Segen von den 3? In einem Wort zusammengefasst heißt es an einer Stelle, euer eigenes Herz, euer Chitta, kann 2 Rollen einnehmen. Entweder es ist euer bester Freund oder es ist euer bester Feind. Und auch das ist in einem sehr schönen Dhammapada fast zusammengefasst. Was Feind dem Feinde tun kann, was Hass dem Hass erdenken mag, das schlechtem Sinn ergebene Herz fügt Schlimmeres dem Eigner zu. Was Vater und was Mutter auch, was auch verwandte Freunde tun, das rechtem Sinn ergebene Herz fügt Besseres dem Eigen zu. Also je nachdem, wie ich gestrickt bin, dunkel oder hell, erlebe ich das, was sich daraus ergibt. Ein Herz voll Ehrfurcht und voll Demut, zufriedenes und dankbares Gemüt, zur rechten Zeit der Lehre lauschen. Könnte man den ganzen Abend drüber reden, so viel steckt da in diesen kurzen Worten drin, aber wir müssen uns auf den wesentlichen Punkt beschränken, das reicht auch. Also, Jhanapunika übersetzt da ein bisschen frei am Anfang, obwohl inhaltlich richtig korrekt, in der Sache ganz prima, aber in diesem Vers steht eigentlich von Herz gerade nichts, aber es steht von den 2 oder von 2 wichtigen Eigenschaften des Citta, von wertvollen Eigenschaften, nämlich Ehrfurcht und Demut. Warum? Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass unsere Lebensqualität weniger von den äußeren Umständen abhängt, sondern mehr von den inneren Verfassungen, in denen wir uns bewegen. Wenn die in Ordnung sind, dann kommen wir auch mit üblen oder unangenehmen und unperfekten Situationen um uns herum aus. Und hier wird von Ehrfurcht oder Respekt gesprochen. Das betrifft nun unser Verhältnis zu anderen Menschen. Und die Pali leuchtet besser heraus, hervor, was damit gemeint ist. Da ist von Garavo die Rede. Das heißt schwer, wichtig, gewichtig. Also das sind Menschen gemeint, die in unserem Leben gewichtig sind, die eine Bedeutung haben, vor denen wir Respekt haben. So, Respekt ist auch etwas, oder gar Ehrfurcht ist etwas, wo manche Menschen auch ihre Probleme damit haben, weil der normale Mensch ja von sich was hält. Ja? Man kann was, man weiß was, man ist was. Und das soll man jetzt vor einem anderen zugeben oder sogar zum Ausdruck bringen. Der kann mehr, der weiß mehr, der könnte mir ein Vorbild sein. Das ist für viele eine Hürde. Aber hier wird es als ein Segen beschrieben. Ja, warum ist es ein Segen? Ganz praktisch, wenn man in einem anderen etwas sieht, was der besser kann und besser weiß, hat man ein Vorbild und weiß, wie man sich auch entwickeln kann, welche guten Eigenschaften man erwerben kann. Wenn man alles weiß und alles kann, alles besser weiß und alles besser kann, fixiert man sich automatisch auf seinen Status quo und kommt nicht weiter. So einfach ist die Kiste. Und entsprechend haben wir auch in dem Aspekt der Demut. Das ist jetzt eine Frage, wie man sich selbst einschätzt. Ich habe ja eben schon gesagt, meistens ist man wer. Man ist, man hält was von sich. Und Demut ist im Grunde die Aufforderung, guck an, was du wirklich wert bist. Was du wirklich intus hast. Geistig, seelisch, von deinem Verhalten her. Prüfe dich und sei realistisch. Und Demut heißt jetzt eben nicht, dass man vor anderen sich duckt und kauert, entweder aus Angst oder aus Minderwertigkeitsgefühl, das ist hier gar nicht gemeint, sondern Demut heißt, lern dich realistisch einschätzen. Dann weißt du, wo du stehst und weißt, wo du unter Umständen auch dich noch hinentwickeln kannst und hinentwickeln musst. Zufriedenes und dankbares Gemüt ist das nächste Stichwort. Auch da ist im Pali-Text nicht von Gemüt die Rede, aber wieder von zwei positiven Eigenschaften, die ja im Gemüt angesiedelt sind. Zufriedenheit. Ja, wer ist heute schon zufrieden? Und Zufriedenheit ist im Grunde ein großer Wohlfühlfaktor. Wenn man nämlich zufrieden ist, lebt man in einer Situation der Fülle. Da fehlt ja nichts, da ist ja alles da. Wenn man zufrieden ist mit den äußeren Umständen, ja, kann man gar nicht meckern, weil alles da ist, was man eigentlich braucht. Und jetzt kommt der Haken bei der Geschichte, auf den der Buddha eigens aufmerksam macht. Zufrieden sein soll man mit den äußeren Gegebenheiten, also mit den materiellen Umständen, in denen man lebt. Man soll nie zufrieden sein mit den eigenen Eigenschaften, in den eigenen Fähigkeiten. Da soll man sozusagen bis zum Ende soll man weitermachen. Na, wo fehlt noch was? Wo kann ich noch was dazu lernen? Ja. Klammer, was nicht bedeutet, dass man sich nur schlecht macht. Das ist auch nicht der Fall. Sondern auch da ist gefordert, guck, wo du stehst, und guck, was da noch an Verbesserungsmöglichkeiten da ist. Also die Aufforderung des Buddha, zufrieden zu sein, ist keine Ausrede für eigene Faulheit. Ja, ja, der Buddha hat auch gesagt, alles in Ordnung. Also, was soll ich da noch mich anstrengen? Wäre ein Irrtum. Dankbarkeit sind die nächsten Eigenschaften, die als Segen betrachtet wird. Ja? Und das ist ein indirekter Hinweis darauf, dass unser Leben, unsere Person abhängig ist von tausenderlei. Hier wird gesagt, dieses Gefühl, autark zu sein, autonom zu sein, ist ein Irrtum, der sich sehr schnell entlarvt, wenn man mal näher hinguckt. Was wären wir in diesem Leben, was hätten wir in diesem Leben ohne andere Menschen? Ohne unsere Eltern wären wir nicht auf dieser Welt, wären nicht über, wie viel Wochen, Tage, Stunden hinausgekommen. Und ohne die Tausende, muss man fast sagen, von Menschen, die in unserer Gesellschaft in einer arbeitsteiligen Situation tätig sind, hätten wir all diese Dinge nicht zur Verfügung, über die wir zurzeit verfügen. Dankbarkeit in Pali heißt Kat Anyuta, das Wissen, was getan wurde. Das ist der Sinn, der dahinter steht. Dankbarkeit heißt, ich mache mir klar, wer was alles tun muss, damit ich das kriege, was ich habe. Und das ist ganz enorm. Und Dankbarkeit kann sich, das ist sozusagen die Kehrseite oder die Nebenseite davon, in Erkenntlichkeit manifestieren. Erkenntlichkeit ist das, was man tut, um seine Dankbarkeit auszudrücken. Und es gibt eine Stelle, wo der Buddha sagt, ja, Undankbarkeit ist sogar ein Zeichen für einen schlechten Charakter. Könnt ihr euch ja mal merken, wenn man für sich selbst und bei anderen auch. Ein anständiger, ein guter Charakter ist zugleich ein dankbarer Charakter. Jetzt kommt diese Eintrübung, weil es an einer anderen Stelle heißt, drei Dinge in der Welt sind höchst selten. Ein Buddha, das kann man sich vorstellen, ja, die tauchen ja nicht so oft auf. Einer, der die Lehre des Buddha vermittelt, gibt es auch nicht so viele. Und noch eine Seltenheit ist ein dankbarer Mensch. Und da ist man vielleicht ein bisschen erstaunt. Da hätte man gedacht, ja, dankbare Menschen gibt es schon viel. Wenn ich was kriege, sage ich in 99% aller Fälle Danke. Also bin ich doch ein dankbarer Mensch. Ja. Aber vielleicht ist das einfach der Hinweis, das nicht so schnell abzutun. Ich habe doch Danke gesagt. Ja. Und am Muttertag gibt es ja auch was. Oder irgendwie ist bei einer Gelegenheit, drückt man das auch mal aus. Sondern hier wird nochmal wirklich in einer Art und Weise darauf hingewiesen, die man ernst nehmen muss, dass Dankbarkeit das Wissen ist, was für einen getan wird. Und dieses Wissen scheint, so muss ich das diesem Text entnehmen, nicht wirklich verbreitet zu sein oder zumindest nicht tief genug. Und jetzt noch ein Spezialfall, auf den immer wieder auch hingewiesen wird, das ist das Verhältnis zu den Eltern. Da will ich den Buddha mal zitieren. Der sagt nämlich, zweien, sage ich, kann man das Gute schwerlich vergelten. Welchen zweien? Vater und Mutter. Sollte man gar imstande sein, auf seiner Schulter seine Mutter zu tragen und auf seiner anderen Schulter seinen Vater und dabei 100 Jahre alt zu werden, 100 Jahre am Leben zu bleiben, ihn dabei mit Salben, Kneten, Baden und Gliederreiben aufwarten und sollten jene dabei sogar ihre Notdurft verrichten, nicht genug getan hätte man für seine Eltern, hätte das Gute nicht vergolten. Das ist ein Wort, muss ich sagen. Also wenn man sich das auf der geistigen Zunge vergehen lässt, dann kommt man vielleicht ein bisschen ins Nachdenken. Warum? Natürlich sind die Eltern sozusagen ein Spezialfall in unserer Lebenszeit, weil die Eltern eine ganz besondere Funktion haben. In den Texten heißt es, sie ernähren die Kinder, ziehen sie auf und zeigen ihnen die Welt. Also da ist schon eine herausragende Funktion. Klammeranmerkung, hier ist von Eltern die Rede, die auch Eltern sind, die ihre Funktion auch erfüllen. Das ist nicht allein ein biologischer Vorgang. Ja. Aber, und das kann vielleicht ein bisschen Entspannung bringen, es gibt eine Möglichkeit des Guten, ja, Genüge zu tun und das Gute auch zu vergelten, wenn man die Eltern in eine bestimmte Art und eine bestimmte Richtung führt, ihr Leben zu führen. Also wenn man ihnen hilft, sozusagen ihr Leben auf eine bessere Art und Weise auszurichten. Und da heißt es, wenn ihr ihnen die Oberherrschaft über die Welt geben würdet und könntet, wird es nicht so wichtig und nicht so gut, wie wenn ihr sie ja, stärkt im Vertrauen, sagen wir zum Dhamma. Sie stärkt auch im ja, ethischen Leben, in der Identifikation mit dem Guten. Wenn man das schafft, dann hat man den Eltern das Gute angemessen vergolten. Was ist der Segen davon? Das ist ja unser Thema. Ja, der Segen ist immer, dass man in einer Situation lernt, ich will das auch tun. Ja, ich will dem nachahmen, was ich bei anderen als gut empfunden habe und kennengelernt habe. Warum? Weil das etwas ist, was bei mir Langzeitwirkungen hervorruft. Insofern ich erstmal das zu meinem Charakter mache. Ich ändere mich in dieser Richtung. Ich handle in entsprechender Weise. Und das wäre sozusagen der positive Effekt, der direkte Segen. Es kommt ja wieder sozusagen karmisch an den Verursacher zurück. In Bezug auf Eltern heißt es ganz deutlich, ich sage es einfach und platt, wer sich im Erwachsenenalter um seine Eltern kümmert, die ja fast gelegentlich wie Kinder wieder werden, kümmert er sich indirekt um seine künftigen Eltern, weil die Eltern, die jetzt meine Kinder sind, in Anführungsstriche, werden künftig meine Eltern, wenn ich wieder Kind bin. Also auf lange Sicht gesehen ist dieser Punkt der Dankbarkeit etwas, was ja, Segen bringt für alle Beteiligten. Zur rechten Zeit der Lehre lauschen. Das ist natürlich etwas Hochkarätiges oder noch was Hochkarätiges am Ende dieses Verses. Wenn hier von Wahrheit die Rede ist, dann nicht von aller Weltswahrheiten, sondern im Kern von den vier Heilswahrheiten und dem achtfachen Pfad. Weil ja das die Kernbotschaften des Dhamma überhaupt sind. Und der Segen davon ist natürlich unvergleichlich, weil damit überhaupt die Möglichkeit besteht, in seinem Leben Dukkha mal richtig auf den Grund zu gehen und Dukkha richtig anzugehen und aus dem Leben zu schaffen. Dieses gibt es bei allen Buddhas, aber nicht in anderen Lehren, zumindest nicht in dieser Konsequenz, in dieser Tiefgründigkeit, wo keine Wurzel, kein Würzelchen für Dhamma übrig bleibt, wenn man diesen achtfachen Weg geht. Und es ist insofern ein großer Segen, wenn man den Dhamma, wenn man den vier Wahrheiten begegnet, weil es eine übergroße Seltenheit ist, überhaupt auf den Dhamma zu stoßen. Ich habe schon erwähnt vorhin, dass das Erscheinen eines Buddha, ja, das kann man mit dem Lottogewinn gar nicht vergleichen. Lottogewinn gibt's jede Woche x-mal. Ja, und den Jackpot gibt's auch jedes Mal x-mal, jede Woche. Aber dass ein Buddha erscheint, ist etwas, wo man in Weltzeitaltern reden muss. Und wenn einer da ist, hat man ihn ja noch nicht. Es ist ja nicht so, dass ein Buddha erscheint und alles ist okay, sondern nee, es muss viel, viel mehr noch passieren. Der Betreffende, der ihn hören will, muss als Mensch geboren sein. Jetzt überlegt euch diese Seltenheit. Nur mal bezogen auf unsere kleine, winzige Erde, wie viel aber Milliarden von Insekten es gibt und Tiere es gibt, die alle weit, weit entfernt sind, auch nur in menschliche Nähe zu kommen, von einer Wiedergeburt als Mensch überhaupt gar nicht die Rede. Und welches ja, Glück, welchen Segen wir haben, dass wir als Menschen geboren sind. Und selbst wenn man diesen Super-Jackpot geknackt hat, ist immer noch nicht alles gewonnen, weil es braucht viele Voraussetzungen noch, auf dass man den Dhamma hören kann. Man muss zur selben Zeit wie ein Buddha leben. Nicht vorher schon sterben, wenn der gerade auftaucht. Man muss irgendwie in der Nähe sein. Nicht als Eskimo in Grönland leben und der Buddha taucht in Indien auf. Man muss geistig fit sein, man muss wach sein, man muss gesund sein. Man muss Verständnisfähigkeit haben. um einem Buddha zu begegnen und vor allen Dingen ihn zu verstehen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, was das für ein Segen in unserem Leben ist und generell ist, wenn Dhamma und ein wahrer Kopf aufeinandertreffen. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel dazu zu sagen. Und ich habe vorhin die fünf Hemmungen erwähnt, ja. Wenn die fünf Hemmungen da sind, und sie sind fast immer da, ist es auch unmöglich, die Tiefe des Dhamma zu begreifen. Auch das muss noch dazukommen, dass wir in einer Situation sein müssen, irgendwann einmal, und gleichzeitig der Dhamma angereicht werden, von außen sozusagen, dass das zusammenkommt und etwas Fruchtbares erwirkt. Zugänglich und geduldig sein, besuchen von Asketen auch zur rechten Zeit ein Lehrgespräch, das wahrlich ist das höchste Heil. Hier spricht der Buddha über eine wichtige Komponente oder Komposition, die ich eben schon angedeutet habe, dass bestimmte persönliche Eigenschaften vorhanden sein sollten und dass ein entsprechend guter Input von außen da ist. Also das Zusammenwirken von subjektiven und objektiven Momenten, wenn ihr so wollt. Geduld ist eine solche Eigenschaft und Geduld, Kanti genannt, hat vor allen Dingen den Aspekt der Nachsicht, der Ausdauer, hat was mit Energie zu tun. Und eine Energie, die nicht nur mal aufflammt, mal zwei Minuten da ist, wenn man euphorisch ist, sondern eine Energie, die uns auch längerfristig zur Verfügung steht. Warum? Es dauert eine ganze Zeit, bis man den Dhamma einigermaßen begriffen hat. Es dauert eine ganze Zeit, bis man seine schlechten Eigenschaften ein bisschen minimiert hat und seine guten Eigenschaften ein bisschen auf Vordermann gebracht hat. Und es dauert eine ganze Zeit, Stichwort hatten wir vorhin schon, wenn Samadhi in einem wächst, wenn man Herzensfrieden erfährt, wenn man Stille erfährt und damit auch eine ganz andere Alternative zu dem Alltagsleben. Dazu braucht man Geduld, das heißt dranbleiben, weitermachen, nicht aufgeben, wenn es schwierig ist, trotzdem die Sache weiter betreiben, ja, nicht einfach sich hängen lassen. Und das ist eine Eigenschaft, die man erlernen kann, die wichtig ist. Und Kanti, das noch am Schluss, kann doch was anderes bedeuten. Das heißt auch Geduld im Sinne von dulden. Also, dass man auch ertragensfähig ist. Ja? Dass man mal erträgt, wenn man fünf Minuten nicht auf sein Smartphone guckt. Dass man diese Tortur auch mal für fünf Minuten, ihr versteht, was ich sagen will, ja? Ein weites Feld. Zugänglich. Jetzt kommt der andere Aspekt. Im Nepali-Wort steckt das Element Sprache drin. Zugänglich heißt nicht, dass wenn man klingelt, dass man aufgemacht kriegt oder selbst aufmacht, wenn es klingelt. Sondern zugänglich heißt, dass man für die Worte anderer zugänglich ist, dass man sich was sagen lässt, dass man sich auch mal kritisieren lässt. Das heißt, dass man offen ist für neue Ideen, für Unbekanntes, für Lehren, die einem vielleicht nicht vertraut sind, die einem vielleicht auch gar nicht passen, die einem fremd vorkommen. Wenn das nämlich nicht da ist, dann kann man die tiefste Wahrheit auch nicht wirklich begreifen, denn auf die tiefste Wahrheit kommt der Mensch nicht von alleine. Es sei denn, es ist eine Ausnahmeerscheinung wie der Buddha, aber da kann man nicht wirklich drauf bauen. So, also die tiefste Wahrheit kommt dann zustande, wenn ich die Eigenschaften habe, ein offenes Herz, einen offenen Geist zu besitzen und wenn von außen zur rechten Zeit auch der Input kommt. Und ihr habt den Satz vielleicht schon oft und oft gehört, zwei Voraussetzungen braucht es, um zur rechten Anschauung zu kommen. Das Wort des anderen und eigenes tiefes sozusagen Nachforschen, was Realitäten, was Lebenswirklichkeit angeht. Besuch von Asketen auch, das ist eigentlich passend zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn man ja, sich um Wissen kümmern will, das noch nicht da ist, das man nicht selbst produzieren kann, da muss man eben dahin gehen, wo es noch verfügbar ist und muss sich entsprechend anhören oder in Gesprächen klären, um was es geht. Das wird sozusagen die praktische Folge davon, dass ich die innere Offenheit habe und die Gelegenheit nicht nur erwartet, dass sie auf mich zukommt, sondern die Gelegenheit auch suche, mich mit anderen auszutauschen. Und da passt das Nächste auch wie die Faust aufs Auge zur rechten Zeit ein Lehrgespräch. Also nicht nur passiv aufnehmen, was eine wichtige Komponente ist, sondern das Gehörte auch verarbeiten. Man muss ja das Neue, was der Geist empfängt, muss man sozusagen mal einsortieren, mit dem vergleichen, was man früher gedacht hat, mit anderen Anschauungen abgleichen, was muss ich denn jetzt übernehmen, was muss ich denn aussortieren. Und das kann man im stillen Kämmerlein machen. Aber es ist immer besser, wenn man das auch im Gespräch mit anderen tut. Das können solche Kreise sein, das können natürlich auch private Zweiertreffen sein, das kann Telefongespräch oder was auch immer sein. Jedenfalls ist, und das betont der Buddha immer wieder, ein Gespräch oder das wiederholte Gespräch eine gute Möglichkeit, einfach Missverständnisse auszuräumen, in die man schnell hineinkommt, offene Fragen zu klären oder auch sich Rat zu holen, was das eigene Verhalten angeht oder eigene Schwierigkeiten, die man hat. Und das gilt nicht nur für Laien, dass man sagt, naja, die müssen sich drum kümmern, weil die keine Ahnung haben. Nein, das wird auch sehr empfohlen im Bereich des Mönchs, der Nonnensangha. Und da ist es manchmal so, dass richtige, ja, wie soll ich sagen, Gesprächskulturen entwickelt werden. Ein Beispiel ist mir da eingefallen. Der Buddha besucht einmal drei seiner Schüler. Das sind drei Mönche, Kimbilo, Nandio und
Anuruddha.
Sehr gut, Anuruddha, genau, das war eigentlich der erste, das ist der Chef der drei. Und die haben sich zurückgezogen irgendwo in ein Wäldchen und leben ein sehr harmonisches Verhältnis zueinander, ein harmonisches Leben. Der Buddha besucht sie mal, fragt, und wie läuft's? Ja, ja, läuft gut und was macht ihr so? Da sagt er, ja, also viel reden müssen wir nicht. Es genügt, wenn wir uns angucken, da weiß jeder schon, was gemacht werden muss, was nicht gemacht werden muss. Und einmal alle 5 Tage treffen wir uns und reden die ganze Nacht über den Dhamma. So. Ich habe mir überlegt, dass ich das als Vorschlag gleich mal einbringe. Jetzt sind wir zusammen und dann machen wir das mal die ganze Nacht, testhalber natürlich. Und morgen früh, wer zur Arbeit muss, kann ja von hier dann direkt losfahren. Ein paar Plätzchen haben wir und Tee gibt's auch. Sollte kein Problem sein. Also, das wäre so eine Idee, zumindest mitzunehmen, dass das Gespräch etwas ist, was man nicht vernachlässigen soll. Jeden 5. Tag, das ist schon, das ist eine Herausforderung, das ist eine Nummer. Asketenübung und der keusche Wandel, die Einsicht in die edle Wahrheit, Nibbana selber dann erfahren, das wahrlich ist das höchste Heil. Und jetzt kommen die Highlights aber gebannt und geballt sozusagen. Also jetzt merkt man, jetzt geht es ums Eingemachte. Wir sind irgendwie schon auf der Zielgeraden, weil hier doch ein paar Dinge genannt sind, die nicht jetzt so alltäglich sind. Asketenübung und der keusche Wandel, da muss man was dazu sagen, was damit gemeint ist, damit es nicht zu entfernt von unserem Leben erscheint. Also wo hier von Asketen die Rede ist, da heißt es in Pali Tapo. Das kann bedeuten, ja, Askese im engeren Sinn. Das kann aber auch bedeuten, einfach Selbstbeherrschung, Disziplin, energisches Streben. Und da ist das schon näher an unserem Leben, wenn wir uns sagen, wir haben ein hohes Ziel, nicht irgendwie so ein Allerweltsziel, das wir uns vornehmen, sondern wir setzen die Messlatte relativ hoch, dann ist es klar, dass aus diesem Anspruch heraus auch eine entsprechende Energie wachsen muss. Weil Ziel und Bemühen um das Ziel muss in irgendeiner Weise kompatibel sein. Das muss sich entsprechen. Und bei den alten Indern, die haben ja manches wirklich ins Extrem getrieben, da ist es wirklich in diesen Bereich hineingegangen, dass man sich selbst gequält hat, dass man sich selbst allerlei Torturen auferlegt hat, weil man geglaubt hat, wenn es richtig wehtut, dann wird auch was draus. Ja, da muss man unterscheiden, was sozusagen die Grundidee ist, die der Erwachte da uns nennt und was die möglichen Erscheinungsformen davon sind. Von dem Buddha selbst wissen wir ja, dass er auch jemand war, der mit höchster Energie an seine Sache rangegangen ist. Und es gab auch Zeiten in seinem Leben, wo er nicht wirklich klar war, was muss ich tun, was muss ich lassen. Und irgendwann hatte er ja erkannt, dass die Sinnensüchtigkeit ein großes Hindernis in seinem Leben war und ist und dass die sozusagen weg muss. Und nach alter indischer Methode hat er gesagt, gut, dann muss ich halt diesen Körper in Zucht nehmen, den muss ich wirklich drangsalieren, bis diese Sinnensucht sagt, hier gefällt es mir nicht mehr, ich gehe. Ja. Und hat es sehr asketisch gemacht im engeren Sinn, hat den Atem angehalten, bis es nicht mehr ging, hat die Nahrungszufuhr so minimiert, dass das Allerwenigste war, womit man überhaupt auskommen konnte. Also er hat alles versucht, aber dann natürlich gemerkt, Energie alleine und anstrengend alleine sind es nicht. Man muss das auch richtig fokussieren, muss das Richtige damit machen, sonst läuft das einfach in die falsche Richtung. Und wie wir wissen, hat er ja später sozusagen den Weg der Freude eingeschlagen über die Jhanas, über die Meditation, über die Vertiefung. Das hat nicht bedeutet, dass er seine Anstrengung, seine Bemühungen reduziert hat, sondern er hat sie in die richtige Richtung gelenkt, wo auch das Entscheidende dabei am Ende herausgekommen ist. So, der keusche Wandel muss man auch mal auf das Pali gucken, da heißt es Brahmacharya. Wenn man das wörtlich übersetzt, ist das die Lebensweise eines Brahma. Und das kann vielerlei bedeuten, Lebensweise eines Brahma zunächst. Ich lebe allein, aber nicht allein in der Höhle, weit weg von Menschen, sondern allein, was meine Beziehung zu Menschen des anderen Geschlechts angeht. Weil das hier etwas ist, was Menschen immer zusammenführt, Männlein und Weiblein und umgekehrt. So. Brahmischer Wandel heißt, ich lebe allein. Aber nicht, dass ich mir alles abschneide, was an sozusagen Wünschen und Notwendigkeiten des Umgangs angeht, sondern das richtige Alleinleben findet dann statt und ist dann möglich, wenn ich in mir alles finde, was ich draußen suche. Also wenn der Mann in sich genug an weiblichen Elementen entfaltet, braucht er keine Frau mehr und umgekehrt auch. Das heißt, brahmischer Wandel oder keuscher Wandel, wie hier steht, klingt zunächst mal, oje, ich darf nicht, ich soll nicht mehr, ich muss mir was abklemmen, das wird aber jetzt ganz übel und so, wie soll das gehen überhaupt, das ist doch unnatürlich, und was der Geist einem alles so sagt. Das ist aber gar nicht gemeint. Dhamma heißt nie, ich nehme dir was, was taugt, was gut ist, sondern ich gebe dir was. Und keuscher Wandel heißt, ich brauche das alles nicht, weil ich aus einer inneren Fülle heraus lebe, die mir kein äußeres Verhältnis, keine Beziehung zu irgendeinem Menschen oder irgendeiner Sache geben kann. Da muss jeder wissen, wie weit er in dieser Übung schon ist. Der Buddha sagt ja nicht ab morgen so und so, sondern der Buddha zeigt Richtungen auf, Entwicklungsrichtungen, versucht zu überzeugen, warum es gut ist, diese Richtung einzuschlagen, aber er zwingt niemand, das zu tun und er zwingt auch niemanden eine bestimmte Geschwindigkeit auf. Einsicht in die edle Wahrheit war das Letzte in diesem Vers. Das haben wir schon angesprochen, das sind die vier Heilswahrheiten. Weil das die Wahrheiten, die Kenntnisse in der Existenz sind, die überhaupt am weitesten reichen und das höchstmögliche Ziel ermöglichen. Und das ist ein Punkt, der die Menschen schon immer seit anfangloser Zeit eigentlich bewegt und gestimmt hat oder bestimmt hat, weil es eben nicht die Einsicht in die Wahrheit war, sondern immer das Unwissen in Bezug auf Wahrheit. Der Buddha sagt, Unwissen ist die Wurzel, warum, oder ist die Antriebskraft, warum Menschen immer wieder geboren werden, Wesen immer wieder geboren werden und nicht aus Samsara herauskommen. Und auch da will ich ihn mal zitieren, weil das wirklich ein Knackpunkt ist in der Entwicklung. Weil da die vier heiligen Wahrheiten nicht verstanden, nicht durchdrungen waren, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden. Von mir wie von euch. Und welche vier? Weil das Leiden als heilige Wahrheit nicht verstanden, nicht durchdrungen war, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden. Von mir wie von euch. Weil die Leidensentwicklung, weil die Leidensauflösung, weil die zur Leidensauflösung führenden Pfade als heilige Wahrheit nicht verstanden, nicht durchdrungen waren, ist eben diese lange Laufbahn umwandelt worden, umkreist worden. Von mir wie von euch. Also der Buddha sagt, ich selbst war an dieser Ecke nicht anders gestrickt als ihr. Ich habe nur das große Glück, oder nein, das kann man gar nicht sagen, ich habe es nur geschafft, aus diesem, ja, aus dieser Zwangsjacke der Unwissenheit herauszukommen und mich zu befreien. Und solange dieser Punkt nicht angegangen ist, solange das nicht verstanden ist, ist alles letztlich unerheblich. Und das sagt uns was auch über den Segen dessen, was wir heute als Dhamma besitzen. Es ist ja eine Besonderheit, dass die Wahrheit in unseren historischen Zeiten entdeckt worden sind, dass sie überliefert worden sind, dass sie heute noch verfügbar sind und dass sie auch an allen Ecken noch relativ gut erklärt werden. Das kann in Dhamma kreisend sein, das kann über Lesen, Hören und so weiter sein, aber Dhamma ist noch verfügbar. Das ist der größte Segen überhaupt, dass diese Tür nach draußen, dass die bekannt ist und dass man die aufmachen kann. Nirvana selbst erfahren. Ja, heißt es mal beim Namen genannt, müssen wir auch mal drüber reden, da fehlte doch noch was, also erfahren wir Nirvana mal. Ich habe immer wieder festgestellt, dass das Wort in buddhistischen Kreisen sehr wohl bekannt ist. Also jeder weiß, Nirvana, ja, das ist was. Und der Buddha lehrt das. Aber ich habe immer wieder, Klammer auf, was nicht verwundert, Klammer zu, festgestellt, dass die Vorstellungen davon nicht sehr ausgeprägt und deutlich waren. Da haben wir ja die Gelegenheit, in Seitenbuchen das mal näher auszudenken und anzugucken. Aber ich habe vor allen Dingen festgestellt, dass da so ein inneres Zucken erstmal auftaucht, nach dem Motto, Nirvana, alles okay, aber bitte nicht sofort. Lass uns da ein bisschen Zeit noch. Es gab irgendwann mal einen Vortrag, keine Angst vor Nirvana. Überlegt euch das mal, dass man das einem Buddhisten sagen muss, keine Angst, braucht keine Angst zu haben, das ist gar nicht so schlimm. Ist schon verwunderlich oder aber auch gar nicht verwunderlich. Weil wir uns ja hier in Dimensionen bewegen, die einfach nichts mit unserem Erlebensalltag zu tun haben. Und da habe ich nochmal nachgeguckt, um da ein bisschen auch so eine Werbung für Nirvana zu betreiben, wie es denn der Buddha charakterisiert. Und da gibt es zunächst ein paar allgemeine Orientierungspunkte, die sollte man schon kennen. Da sagt er nämlich, Nirvana ist das Ungestaltete, das Ziel, die Wahrheit, das Feine, das Schwer Ergründliche, das Unsichtbare, das Wunderbare, das Erstaunliche, das Erlöschen, das Versiegen der Leidenschaften, das Ungebundene, das ganz andere. Also jetzt wisst ihr das. Ja. Man kann es auch anders sagen. Nirvana ist die Aufhebung des Durstes, die Aufhebung des Werdens und das Aufhören von Gier, Hass und Verblendung. Und das ist genau der Punkt, was den Leuten so schwer macht. Weil viele dann denken, ja, was bleibt denn dann noch? Da bleibt doch nichts übrig als nichts. Und nichts ist schlimmer als das Nichts. Also da bleibt man lieber sozusagen in seinem kleinen, kleinen Menschlichen, da weiß man, was man hat, als das Nichts. Und deshalb hat es der Buddha nicht versäumt, auch nochmal zu sagen, Leute, das Ganze hat auch wirklich einen positiven Effekt. Seht mal das mehr, lasst euch mal davon mehr verlocken, hat nochmal eine Reihe von Eigenschaften genannt, die vielleicht ein bisschen attraktiver klingen. Und in unserem Vers hier hieß es ja auch, das ist das höchste Heil. Also da wird ja auch gerade nochmal direkt gesagt, das ist nicht ein nacktes, ödes Nicht, das ist das höchste Heil. Warum? Nirvana ist Unverletzbarkeit, das andere gefahrlose Ufer, das Feine, das Alterlose, das Beständige, das Unzerbrechliche, das Friedvolle, das Todlose, das Erlesene, das Segensreiche, der Frieden, das Vollkommene, das Ende der Not, die Freiheit, das Reine, die Erlösung, das Ungebundene, die Sicherheit, der Schutz, die Zuflucht. Also wenn das nicht reicht, um zumindest mal so ein bisschen eine Entspannung herbeizuführen, ja, nee, mir fällt mir dazu nicht ein. Ja. Also, es ist das genaue Gegenteil, wenn man so will, von der drangvollen Lebenssituation, die der Mensch tagtäglich vor sich hat und der auch noch Schlimmeres vor sich hat. Also, meine Bitte, keine Angst vor Nirvana. Ein Herz, das nicht erzittert, wird es von weltlichem Geschehen betroffen. Das frei von Kummer, fleckenlos und friedvoll. Das wahrlich ist das höchste Heil. Tja, das klingt vielleicht ein bisschen jetzt wie Rückschritt. Eben hatten wir es von Nirvana und jetzt ist das, wie heißt es hier, das Herz, das nicht erzittert, ist das jetzt ein bisschen weniger. Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe den Eindruck, dass das eigentlich nur ein Anwendungsfall ist, was das im konkreten Leben auch bedeutet, wenn man ein Herz hat, das nicht erzittert. Von was? Von weltlichem Geschehen. Der normale Mensch ist ja abhängig von dem, was um ihn herum passiert. Er ist davon betroffen, er ist getroffen, es tut weh oder es freut ihn. Emotionen werden, Gefühle werden aufgebaut oder erzeugt durch das, was an äußeren Ereignissen da ist. Und was hier Weltgeschehen genannt ist oder so übersetzt ist, wird manchmal auch als Weltgesetz oder die Weltgesetze bezeichnet. Und davon gibt es 8. 8 Weltgesetze folgen dem Weltlauf und der Weltlauf folgt diesen 8 Weltgesetzen. Welche sind das? Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Also 4 Paare, die sich ständig abwechseln, wo mal das eine da ist, nur das andere da ist und die im Kern unsere Lebensqualität ausmachen. Gewinn und Verlust, das ist die Zu- und Abnahme von materiellen Dingen, über die ich verfüge. Ehre und Verachtung, ja, manchmal wird einem Respekt erwiesen, manchmal wird man links liegen gelassen. Lob und Tadel, mal findet jemand gut, was man macht, und mal schlecht. Und was das letzte, Leid und Freude. Das ist nochmal zusammenfassend, unter dieses Kapitel kann man alles drunter packen, ja. Mal tut's gut, mal nicht, mal ist schön, mal ist schlimm, mal habe ich Zahnschmerzen, mal habe ich keine. So, das Herz, das nicht erzittert, das ist nur das, das nicht reagiert. Ach so, meine Aktien sind futsch. Naja, gut. Ach, ich habe dazu gewonnen, ne? Auch gut. Ja. Ändert sich auch wieder, es bleibt nicht so. Ja. Das ist so eine Haltung, die nicht jetzt dumpf ist und sagt, es ist mir alles egal. Das ist ja gar nicht der Fall, dass mir die Dinge egal sind. Sondern ich werde nicht innerlich aufgewühlt, wenn es mal schlecht läuft. Und ich werde nicht euphorisch und übermütig, wenn es gut läuft. Sondern ich behalte, das hatten wir vorhin schon mal, einen klaren Kopf und kann das Lebensrad entsprechend steuern und lasse mich nicht von diesen 8 weltlichen Dingen mal nach links und mal nach rechts schleudern. Die solches sich erwirkt, sind überall und immer unbesiegt. Sie gehen überall zum Glück. Auch das ist das höchste Heil. Also noch 3 Segensformen, die uns sozusagen ins Haus stehen können. Und da wird zum ersten Mal, nee, nicht zum ersten Mal, aber noch deutlich gesagt, dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen dem, was man tut und dem, was man erlebt. Das ist das, was wir Karma nennen. Das heißt, diese Segensformen, von denen die ganze Zeit schon die Rede ist, ist nichts, was vom Himmel einfach herabregnet, was uns ein gnädiger Gott zuweist oder was der Zufall uns ins Haus spült, sondern diese Segensformen sind Erscheinungen, die karmisch gewirkt sind. Also sie sind Phänomene, für die wir in einem gewissen Sinne verantwortlich sind und selbstverantwortlich sind. Und die Verse, die wir die ganze Zeit behandelt haben, sind Beispiele dafür, wie sich Menschen in eine Situation gebracht haben, ob sie das wissen oder nicht, aber in eine Situation gebracht haben, die aus ihrem eigenen Inneren über ihre Handlungen entstanden sind. Und da heißt es, sie sind unbesiegt. Von was sind sie unbesiegt? Vom Dukkha sind sie unbesiegt. Ja, sie lassen sich nicht unterkriegen. Sie tun was, dass Dukkha sozusagen der Besiegte bleibt. Und das ist ja der Inhalt von Dhamma insgesamt. Und das Ganze gilt Sapata, überall. Und warum überall? Im Grunde habe ich das schon gesagt, weil der Betreffende eben nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern abhängig ist oder bauen kann auf seine innere Ordnung, wo diese inneren Qualitäten sind, von denen ich lange geredet habe, da spielen die äußeren Dinge keine Rolle. Die können einen nicht besiegen, weil meine innere Ordnung das Äußere besiegt. Überall, weil ich meine Eigenschaften überall mitnehme, ist die Situation auch immer die gleiche. Ich bin sozusagen souverän über die Weltsituation und die Welt ist nicht souverän und schmeißt mich hin und her. Und sie gehen überall zum Glück. Da ist so eine Zeitperspektive noch mit drin. Wenn ihr auf diesem Weg bleibt, sagt der Erwachte, dann ist das nicht nur jetzt eine momentane Situation, sondern die Zukunft geht weiter in diese Richtung, bis der Weg zu Ende ist. Das waren die Verse. Und ich will das mit einem kleinen Abschluss noch beenden, weil mir eins aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Für manchen ist das überhaupt kein Problem. Für Menschen mit starker linker Kopfhälfte, Hirnhälfte ist das ein Problem. Weil bei all den Versen, bei all den Einzelpunkten immer gesagt wird, und das ist das höchste Glück. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch gefragt habt, ist es nicht dasselbe, ob man eine schöne Wohnung hat? Als höchstes Glück und gleichzeitig Nirvana, also auch das höchste Glück, wie passt denn das zusammen? Also Intellekt, der reibt sich da ein bisschen. Gibt 2 Antworten drauf, 3 eigentlich. Die eine ist sprachlich. Wenn wir von höchst reden, ist das immer top, da geht nichts drüber. Und Uttama, so heißt es in Pali, heißt auch höchst. Also das Beste, Größte, Schönste, nichts drüber hinaus. Es heißt aber auch sehr hoch, herausragend, hervorragend. Wenn man diese Übersetzung wählt, hat man kein Problem, weil alle diese Segensdinge irgendwie, ja, wunderbar sind. Sie sind alle irgendwie hervorragend und brauchbar. Das andere, was mir eingefallen ist, ist noch was Zweites, dass nämlich, was der Mensch als höchstes Glück empfindet, von der eigenen Situation abhängig ist. Und da fiel mir auf, euch ist es auch aufgefallen, weil ihr diese Lehrrede sehr genau gelesen habt. Bei allen Refrains heißt es, das ist das höchste Glück. Aber bei dem Schlusssatz heißt es, das ist für Sie das höchste Glück. Tesa. Da scheint mir ein Schlüssel zu sein, dass Glück eben nichts ist, was für alle gleich ist, sondern was sehr individuell unterschiedlich erscheint. Objektiv gesehen ist Nirvana das Optimum. Da geht nichts drüber hinaus. Aber subjektiv gibt sich mancher mit sehr wenig zufrieden oder viel weniger. Also ich denke mir, ein Bürgerkriegsflüchtling, für den ist der höchste Segen ein sicheres Land. Wenn ich schwer krank bin, ist Gesundheit der höchste Segen, der mir widerfahren kann. Wenn ich in der Wüste liege und am Verdursten bin, da ist ein Schluck Wasser der höchste Segen für mich. Oder denkt an den alten Shakespeare, nicht Richard der Dritte, ein Königreich für ein Pferd. Irgendwann war das, der Gaul war sozusagen seine Rettung. Er hat es nicht gekriegt, aber da plötzlich war der höchste Segen ein Vierbeiner. Ja. Und das ist auch eine Erklärung, weil wenn wir jetzt uns gegenseitig fragen, was ist denn für dich das Höchste, würde möglicherweise jeder was anderes sagen, zumindest was so gefühlsmäßig ihm bestimmt. Aber die bessere Alternative ist vielleicht, wenn man diese Verse liest, ohne über solche Dinge nachzudenken, sondern einfach sich inspirieren lässt, ach ja, das ist fein, das ist etwas, wonach ich mich orientieren kann. Ja, dass wir die dritte Alternative eben solche Dinge nicht verstandesmäßig in erster Linie zu sezieren und zu analysieren, sondern einfach die Botschaft herauszulesen, die da genannt ist, also mehr intuitiv, gefühlsmäßig zu erfassen, was der Buddha da sagt. Letzter Satz, das ist die Hausaufgabe, die kommt ja manchmal am Ende, die ist ganz kurz, für Ina speziell. Da wäre die Idee, auch diese Lehrrede nochmal als Anlass zu nehmen für eine kleine Reflexion und sich zwei Fragen zu stellen. Welche Form von Segen kommen denn in meinem Leben vor oder sind schon vorgekommen, die da nicht genannt sind? Und ich wette, da gibt es noch sehr viele. Und die zweite Frage, welche Formen von Segen, von Heil nennt denn der Buddha woanders, nicht hier? Oder beschränkt sich das, was der Buddha als ja, Mangala bezeichnet, nur auf die Punkte, die hier genannt sind? Das wäre es für den Moment.